Also wenn zum Beispiel auf einmal die Strahlungen ganz doll da sind, dann sollte der Astronaut nicht raus, aber der Rover kann es. Und der könnte eventuell eine kleine Reparatur durchführen. Oder der könnte messen, mal gucken, wie schlimm ist denn das da draußen gerade. Oder einfach vorangehen und Warnungen ausgeben. Oder halt dafür sorgen, dass ein Kommunikationsnetzwerk aufgebaut ist vorab. Also nicht nur bloß zum Transport, sondern wirklich unterstützen. Die haben ja Kameras dran. Die haben zum Beispiel diese LiDAR-Systeme dran. Damit können sie dann Mapping durchführen, dreidimensional. Und dann hat der Astronaut einen Plan von dem Krater oder was auch immer er braucht. Und das ist sozusagen der Vorteil, den wir halt bieten.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Irene Selvanathan. Irene ist Gründerin und CEO von Neurospace, einem Berliner Space-Startup, das Rover für den Mond und später vielleicht auch für fernere Planeten besser und günstiger anbieten möchte als das, was heute so auf dem Markt ist. Danke, Irene, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
Danke, dass ich hier sein kann.
Fangen wir mal mit dem Naheliegenden an, nämlich dem Mond. Wann fliegt euer Rover zum Mond?
Es steht jetzt noch kein Termin fest. Es gibt einen Antrag für eine Mission, wenn sie kommt. Das wäre für 2028, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering.
3 Jahre wäre gering. Verstanden. Ganz so einfach ist das alles nicht, ist uns auch klar. Erklär uns erstmal überhaupt das Konzept. Also ihr baut Rover auf einer modularen Ebene. Was sind das für Gefährte, an denen ihr entwickelt?
Wir haben quasi eine Plattform entwickelt. Das heißt, es ist erstmal, die erste Version ist sehr klein, die Platte, auf die sich alles befindet und unter die sich alles befindet, oder das Chassisgröße ist bei 10 x 10 x 30 cm. Drumherum sind dann die Räder, die das Fahrwerk quasi alles aufgebaut, die Aufhängung. Genau, das ist erstmal eine sehr kleine Mission, also für kleine Missionen, für Erkundungsmissionen gedacht. Sind so Helferroboter für den Menschen, um ja zum Beispiel auch so eine Station aufrechtzuerhalten oder Erkundungen zu machen, Beobachtungsmissionen zu machen. Und wichtig ist dabei, dass man die halt auch in Schwärmen herausschicken kann.
Wie so Drohnenschwärme. Genau. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ne? Das ist so eine Art, vielleicht so wie so ein kleiner Schuhkarton, großes Gefährt mit dicken Rädern dran. Kann man auch auf der Webseite schön sehen, wie die Dinger aussehen. Nun gibt es ja bereits Rover, ne? Wir können uns alle gut erinnern, die auf dem Mars da rumfahren und natürlich gibt es sie auch auf dem Mond. Worin unterscheidet sich jetzt euer Rover oder ne, bis dato ja eher der Prototyp von dem, was man heute so kennt?
Ja, also unser Rover, erstmal muss man auch sagen, er ist ja skalierbar in der Größe. Das heißt, man kann ihn in der Größe auch verändern. Den kleinen, den wir gebaut haben, ist jetzt für die ersten Stufen der Mission. Hier muss man auch immer bedenken, die Kosten, also nicht nur die Kosten der Entwicklung oder sowas, sondern Preise, die man zahlen muss, um den Rover auf den Mond zu bringen. Und die liegen aktuell bei zwischen 1 Million bis hin zu, es gibt welche, die sagen, sie könnten es sogar für 350.000 € nur pro Kilo anbieten. Das heißt, wenn man also ein Kilo zum Mond transportieren hat, muss man mindestens 350.000 € bis hin zu 1 Million bezahlen. Es ist aber so, dass man dann natürlich an Gewicht sparen will und so weiter. Und es ist halt auch nicht immer notwendig, dass man dann deswegen diese riesen Rover braucht. Die jetzt auf dem Mond und Mars bisher waren, das waren extrem große Forschungsrover gewesen, wo man halt im Grunde nur eine Chance hatte, die hinzubringen. Das heißt, man hat alles Mögliche an Kapital, an Zeit darauf verwendet, die so zuverlässig wie möglich zu machen, dass sie möglichst viele Experimente ausführen können, dass sie ganz viele Funktionen Informationen auf einmal haben. Und dann haben die natürlich mordsmäßig viel gewogen und waren entsprechend teuer, um sie dorthin zu bringen. Auch die Entwicklungszeit war extrem hoch gewesen. So, und jetzt gibt es diese ganze New Space Approach. Das bedeutet, man nimmt Komponenten, die man einfach quasi kaufen kann, bestellen kann im Internet. Das macht das Ganze viel günstiger, die Qualifikation viel günstiger. Und dann geht man natürlich auch im Formfaktor runter, macht kleinere, standardisierte Versionen davon und sagt, okay, wir müssen jetzt nicht alles auf einmal erkunden, sondern wir haben bestimmte Missionen, man setzt Fokus auf bestimmte Sachen und da reicht es dann völlig aus, wenn sie halt entsprechend spezifische Funktionen haben und nicht mehr allgemeine Funktionen.
Kannst du da ein Beispiel nennen? Also wir haben verstanden, kleiner, günstiger, aber spezialisierter. Also ne, einer von Europa ist dann für ein oder zwei Aufgaben nur geeignet.
Richtig, genau, weil die Missionen sind auch kurz gehalten, um dann die ganze Kosten dadurch auch zu sparen, also zu kürzen.
Genau, Beispiel.
Und da ist es dann so, dass zum Beispiel einige unserer Rover so ausgestattet sind, dass sie sich autonom bewegen können und selber Entscheidungen treffen können. Es ist so, dass sowas wie der Mars Rover und die Moon Rover vorher tatsächlich von der Erde aus gesteuert wurden. Und sie haben keine Entscheidungen allein getroffen, sondern da haben dann Menschen, die dann gefahren. Und es gibt dann etwas, was sich Latenz nennt, also eine zeitliche Verzögerung. Und die ist beim Mond ungefähr, also bis man dann sozusagen die Antwort nicht nur erhält, sondern die Reaktion dazu auch noch sieht, circa 3 Sekunden.
Und beim Mars ein paar Minuten, richtig?
Genau, man muss dann halt immer was draufdrücken, 3 Sekunden warten, um zu sehen, hat er es denn auch gemacht. Das heißt, man hat auch nur so eine Reaktionszeit, um ihn daran zu verhindern, ob er in einem Loch fällt oder nicht. Also wurden bei den alten Missionen die Umgebung extrem minutiös erkundet und dann geplant und entschieden und kalkuliert, wo schicken wir ihn jetzt als nächstes hin. Und das will man natürlich mittlerweile vermeiden. Man schickt ihn dann los und er soll dann selber gucken und feststellen, ist da jetzt ein Hindernis? Und muss ich den umfahren? Kann ich drüber fahren? Und eventuell dann auch wirklich diese Hindernisse zu identifizieren, was auch ganz schön und wichtig wäre. Und hier ist es so, wenn umso autonomer sie werden, umso genauer diese Systeme werden, umso mehr Energie verbrauchen sie, weil das Ganze muss prozessiert werden. Also die Daten, die sie aufnehmen von den verschiedenen Sensoriken, müssen verarbeitet werden. Und um das alles zu sparen, haben wir dann andere Methoden entwickelt, dass nur das verwendet wird, was verwendet wird. Also erster Ansatz ist erstmal, dass sie autonom fahren können, dass man nicht als Mensch ständig eingreifen muss, sondern ihm einfach Richtungen vorgibt und auch die Mission vorgibt. Und zweitens was wäre seine Mission dann? Das erste wäre, die Umgebung zu erkunden. Würde man etwas forschen wollen, würde man nach einem bestimmten Material aus sein oder möchte man wissen, kann man hier eine Mondlandschaft aufbauen, dann will man möglichst viele Daten sammeln und deswegen kann man die bestücken mit entsprechender Sensorik, Feedback, Kamera, alles, was man dazu braucht. Und deswegen, das sind halt so kleine also Drohnen sozusagen, die man dann voranschickt. Dann haben wir auch welche, die wir den Worker nennen, die haben wir so mit einem kleinen, also wir sind in der Lage, die Rover mit einem kleinen Roboterarm zu bestücken. Und der könnte dann Proben nehmen, also ein bisschen bohren, irgendwas machen. Er wäre zum Beispiel aber auch in der Lage, den anderen Rover anzudocken und ein Software-Update zu machen oder zu starten oder sich aufzuladen oder den zu laden. Solche Geschichten. Und dann gibt es welche, die können Kommunikationsnetzwerke aufbauen, indem sie sich einfach positionieren, so ein Netzwerk erstellen. Es gibt welche, die dann in der Lage sind, dann tatsächlich chemische Analysen durchzuführen oder halt Sensoren, wo sie halt einfach Messungen aufnehmen können, um bestimmte Sachen zu bestimmen.
Also im Grunde all das, was die heute auch können, nur eben arbeitsteilig. Plus, sie können autonom fahren, das habe ich richtig verstanden.
Richtig. Und dadurch, dass sie klein sind und als Schwarm funktionieren, ist das Ganze halt kosteneffizient. Man schickt nur die hin, die man unbedingt braucht für diese Mission, die man jetzt vorhat. Man kann sie dann erweitern, den Schwarm, man kann deren Daten bündeln. Und trotzdem ist es ein winzig kleiner Rover. Man muss aber auch dazu sagen, verglichen zu ein paar Jahrzehnten vorher, hat sich die Technologie auch wahnsinnig weiterentwickelt. Es gibt ja eine tolle Miniaturisierung von Systemen. Und damit ist alles insgesamt auch kleiner geworden.
Klar, ist ja logisch, dass nicht nur ihr da dran arbeitet. Aber interessant scheint mir in dem Zusammenhang doch auch nicht, wenn wir jetzt uns die letzten Mondmissionen so angucken und die Anzahl oder die Quote derjenigen, die dann auch gescheitert sind, schon bereits beim Landen, dann kann es ja gar nicht schaden, wenn der Rover nicht ganz so teuer ist, den man dann verliert, oder?
Richtig. Genau darum geht's. Also das Risiko zu minimieren, nicht mehr ganz risikoreich daran zu gehen wie früher, ja.
Warum gibt's eigentlich gerade so einen Boom an Mondmissionen, sowohl privaten als auch staatlichen?
Ja, früher waren das immer politische Gründe gewesen. Also da war zur Zeit von Apollo, ging es ja vor allem darum, so Vorherrschaft zu haben, Macht zu demonstrieren. Und deswegen war vor allem das Interesse Russland, Amerika am größten gewesen. Was anderes gab es praktisch gar nicht. Und das Mondmissionen waren extrem teuer. Die haben so viel Geld reingepumpt, um überhaupt dorthin zu kommen, um Strahlung zu überwinden, diese Distanzen zu erreichen, sowas Riesiges dorthin zu transportieren. Und das war schon sehr politisch motiviert gewesen. Deswegen war überhaupt das Geld da. Und man hat dann sehr schnell, wo dann der Kalte Krieg vorbei war, festgestellt, es ist alles zu teuer.
Klar, deswegen ist auch nichts passiert in den letzten
Jahren. Genau, richtig. Und das Risiko war auch sehr groß, auch Menschen dorthin zu schicken. Es war ein sehr riskantes Unterfangen. Und früher hat man einfach das Risiko in Kauf genommen. Es waren ja auch viele Soldaten, die rekrutiert worden sind als Astronauten.
Klar, die Flagge war wichtig. Die kamen wir da jetzt rein und dann haben wir einen riesen Erfolg.
Richtig.
Warum wird es jetzt wieder interessant? Also warum, ne, gibt es jetzt ein Ökosystem, von dem ihr ein Teil seid, das sagt, ey, da fliegen wir wieder hin, was machen wir da jetzt?
Genau, also heutzutage geht es eher darum, auch eine Art Territorium zu besitzen auf dem Mond. Der Mond stellt etwas ganz Günstiges dar. Also im Grunde wollen alle zum Mars natürlich, weil man da einen Planeten hat, den man besiedeln könnte, wo man so vielleicht mal irgendwann Terraforming machen kann, also quasi eine zweite Erde aufbauen kann. Allerdings der Weg dorthin ist halt extrem schwer, sehr lang, sehr riskant. Man braucht diese großen Raketen, weil der Mars nun mal nicht so ein tolles Wasservorkommen hat.
Nee, oder ich wäre auch mit deinem Terraforming wäre jetzt mal ein bisschen skeptisch. Also genau, was machen wir auf dem Mond? Also über Mars können wir vielleicht später noch reden, aber warum geht es jetzt auf dem Mond ab? Das ist die Frage.
Genau, und da ist jetzt der Unterschied, deswegen muss ich das jetzt halt ein bisschen vorausziehen. Der Unterschied zum Mond ist, der hat aber Sachen da, die der Mars nicht zu bieten hat. Ja, also darunter Sauerstoffvorkommen, darunter Wasser und Wasserstoff und andere Materialien, die sind eingebunden in dem Material selber, in den Regolith vom Mond, im Staub. Und es ist, oder warum ist es so, der Mond hat quasi ganz viele Kometen abbekommen. Deswegen hat er seine Krater und seine Sachen. Das ist alles da. Dadurch, dass er keine Atmosphäre hat, hat sich da auch nichts bewegt. Es ist einfach dort in Trümmern und liegt, er hat keine Atmosphäre, kein Magnetfeld. Und damit gibt's dort gar keine Bewegung auf dem Mond. Und es ist so da, wie es angekommen ist im Grunde und dort zerschellt ist. Und es ist dann alles da. Die Temperaturen sind entweder ultra heiß, ultra niedrig. Das heißt, in den Kratern, wo nie Sonne hinkommt, ist sogar noch Eis vorhanden, also Wasser. Und das erkundet man gerade. Das heißt, die Idee ist dann, eine Mondbasis zu gründen, was man dann später als Gateway bezeichnet, also das Tor zum Universum. Und man kann also dort eine Station aufmachen, dort alles in die Rohstoffe sogar vor Ort dann sammeln, braucht dann nicht mehr diese riesige Saturn-Rakete wie früher oder diese SpaceX-Raketen, sondern man kann dann sogar dort seinen eigenen Antrieb quasi volltanken mit dem Wasserstoff, was vorhanden ist, und damit dann zum Mars oder woanders hin transportieren, sogar die Rohstoffe mitnehmen. Das ist günstiger im Ende. Und effizienter. Das ist eine Möglichkeit. Tatsächlich hat der Mond dann aber auch noch ganz viele Rohstoffe, die mittlerweile für die Erde sehr interessant sind. Auch hier liegt es daran, dass Technologien sich weiterentwickelt haben und die Interessen sich verschoben haben und wir auch in der Lage sind, Sachen heutzutage besser zu realisieren als vor 20, 50 Jahren oder ähnliches. Und ein Thema wäre zum Beispiel Kernfusion, also Energie zu erzeugen, auf einer sauberen Art und nicht mehr wie Kernkraftwerk, wo man so viel Müll produziert, sondern man steckt weniger rein und bekommt mehr Energie raus. Und,
ist klar, wissen wir, sponsern wir ja auch bei der Sprint Kernfusion, genau. Aber was hat das mit dem Mond zu tun?
Und die Materialien, die man dafür braucht, die gibt es auf dem Mond. Das ist halt super wichtig. Ich hole immer ein bisschen weiter aus, weil ich weiß immer nicht, was die Zuschauer wissen, was nicht.
Wir haben ein sehr wissenschaftlich kundiges Publikum. Also wir müssen nicht bei Adam und Eva anfangen. Also welche Materialien brauchen wir? Oder ne? Also wenn ich es richtig verstehe, wollt ihr ja vor allen Dingen Mond-Mining machen. Und das heißt, ne, also eure Rover sollen welche Materialien erkunden, die dann andere Rover wahrscheinlich ranschleppen und zurück zur Erde bringen.
Ja, das können auch unsere Rover selber. Deswegen, das haben wir ja alles gesagt. Man fängt erstmal klein an mit einer kleinen Mission und erkundet nicht, was es gibt vor Ort und wer es ist interessant. Wenn man das gefunden hat, kann man darüber nachdenken, wie viel größer müssen wir werden. Mhm. Ja, also das ist erstmal der wichtigste Schritt. Das heißt, man muss gar nicht mit den großen Rovern zuerst planen und wir planen auch gar nicht da in der Richtung, sondern wir wollen erstmal erkunden. Dann entscheiden wir, was für Rover brauchen wir, in welcher Größe. Und was wollen wir abbauen? Ist es Wasser? Ist es Sauerstoff? Oder aber diese Materialien, von denen ich gerade spreche und eins davon, und deswegen habe ich Kernfusion angesprochen oder Quantencomputing, ist ganz interessant, Helium-3 zum Beispiel. Das ist ein ganz besonders wichtiges Material, was auf der Erde sehr selten ist, was aber genau für diese Anwendungen, die ich jetzt nicht mehr weiter erläutere, wichtig sind. Der Bedarf war vor einem Jahrzehnt noch gar nicht groß gewesen, weil man in der Richtung noch gar nicht groß entwickelt hat. Mittlerweile ist es aber sehr gestiegen, dass die Preise für diese Materialien, die auf der Erde so gut wie gar nicht oder sehr selten vorhanden sind, so gestiegen sind, dass sich das lohnt, es auch auf dem Mond aufzubauen. Und jetzt wäre zum Beispiel ein Helium-3, vor 10 Jahren lag ein Gramm Helium-3 bei 1.500 Euro, was immer noch das Zehnfache von Gold heutzutage ist und weit mehr als das Zehnfache. Aber heutzutage, weil die Technologien in den letzten Jahren so entschieden sich geändert haben und die Nachfrage dann für diese Materialien gestiegen sind, ist ein Gramm bei 30.000 Euro. Ja, das ist jetzt in ein paar Jahren gestiegen. Also wir wüssten jetzt nicht, wo das Ganze noch hingehen wird. Und deswegen ist sowas wie ein Mond zu haben, der über solche Rohstoffe verfügt, natürlich sehr toll. Ja, und das ist das Interesse auch politisch von vielen Nationen mittlerweile, da auch hinzugehen. Und das zu erkunden. Was ist denn alles da? Was könnten wir gebrauchen? Tatsächlich ist der Mond über das Völkerrecht geschützt. Das heißt, man kann nicht einfach beliebig hingehen und abbauen, sondern theoretisch müsste man das uns gerecht aufteilen wieder. Aber wir wissen ja, wie sich Länder verhalten und wenn die Not da ist, was sie dann tun und vielleicht auch nicht tun oder sich nicht immer auf Regeln und Gesetze verlassen. Das heißt, es sind auch sehr viele Gespräche darüber da, wie man das verändern kann, weil man auch feststellt, etwas, was industriell genutzt wird, gebraucht wird, da muss man jetzt langsam auch Regeln aufsetzen, denn es geht nicht ohne Industrie. Und man braucht die Industrie auch für den Mond. Man muss abbauen, vielleicht gerade wenn die Not dann da ist. Und dafür sollte man jetzt schon anfangen, Regeln aufzusetzen. Wie darf man abbauen? Wer darf abbauen? Warum darf man abbauen? Aber das ist alles noch in den Kinderfüßen.
Vielleicht ist es ja auch gar nicht die Not, sondern eher die Gier. Aber wer gibt denn heute Rover in Auftrag? Und da anders formuliert, wer sind eure Kunden oder zukünftig potenzielle Kunden, die solche Rover dann bestellen und einsetzen werden?
Das ist tatsächlich mittlerweile sehr unterschiedlich. Im Gegensatz zum Beispiel zu Satelliten können wir unsere Rover auch auf der Erde verwenden. Das heißt, es gibt auch interessante Anwendungen auf der Erde. Und so haben wir industrielle Kunden, die einfach schlichtweg die als Träger verwenden wollen oder Missionen auf der Erde durchführen, wissenschaftliche Missionen. Wir hatten zum Beispiel eins mit einer Universität, wo sie auf dem Vulkan Vermessungen durchgeführt haben. Bei einem anderen Versuch haben sie, also erstmal den Vulkan selber vermessen, beim zweiten Versuch haben sie, einmal die TU Berlin, beim zweiten war es die Bergakademie Freiberg, die haben dann das Erdmagnetfeld vermessen, die Verschiebung des Erdmagnetfeldes. Und dementsprechend verändert sich das Gesicht unseres Rovers jedes Mal aufs Neue. Deswegen nennen wir es eine Plattform. Der User quasi kann dann entscheiden, was der Rover am Ende kann und wie er am Ende auch aussieht dementsprechend. Es gibt Ideen, eine viel größere Version zu bauen davon, eine ganz große Version mit der Charité Berlin zum Beispiel, für Bergrettung. Das sind alles so Erdanwendungen. Für den Mond haben wir genau für solche Erkundungsmissionen, was wir jetzt gesagt haben, haben wir jetzt einen ersten Kunden, der hat jetzt seinen Projektantrag eingereicht. Als warten war, wenn es kommt, dann hätten wir tatsächlich unsere erste Mondmission, wenn er das bestätigt bekommt. Aber es ist sehr prozentual sehr gering, muss ich jetzt schon immer wieder sagen. Aber wir hoffen, wer weiß. Aber genau, und da geht es dann tatsächlich los mit diesen Erkundungsmissionen. Das sind dann die Kunden, die sagen, okay, eine andere Möglichkeit wäre dann tatsächlich für Astronauten, unsere Rover, Unterschied zu den bisherigen, auch existierenden Rover, die auch diesen kleinen Formfaktor haben. Wir haben sie von vornherein, das ganze Chassis-Design, das Fahrwerk so designt, dass sie schnell sind. Dass sie schneller sind, als der Mensch laufen kann, also schnell im Verhältnis sozusagen zu anderen Rovern, die wahnsinnig langsam, teilweise 5 Zentimeter in der Minute sich bewegen oder so. Dagegen sind die halt richtig schnell, also können 8 Kilometer die Stunde fahren, um dann wirklich auszuhelfen. Das sind dann kleine Helfer und nicht bloß etwas, was vor sich hin brödelt und seine eigenen
Experimente macht. Aber dann als Transportfahrzeuge sind, also zum Beispiel so kleine Autochen für Astronauten, die von ihrer Station dann irgendwo hin wollen, oder?
Genau, zum Beispiel Transport, aber nicht der Astronauten selber, sondern einfach Vorkunden. Also wenn zum Beispiel auf einmal die Strahlung ganz doll da sind, dann sollte der Astronaut nicht raus. Aber der Rover kann es. Und der könnte eventuell eine kleine Reparatur durchführen. Oder der könnte irgendwie messen. Mal gucken, wie schlimm ist denn das da draußen gerade. Oder einfach vorangehen und sagen und Warnungen ausgeben. Oder halt dafür sorgen, dass ein Kommunikationsnetzwerk aufgebaut ist vorab. Und solche Geschichten zum Beispiel. Also nicht nur bloß zum Transport, sondern wirklich unterstützen. Die haben ja Kameras dran. Das heißt, der Astronaut kann die in eine Höhle reinfahren lassen und gucken, bevor er selber reingeht, um sich nicht selber in Gefahr zu bringen. Und die Rover haben zum Beispiel diese LiDAR-Systeme dran. Damit können sie dann Mapping durchführen, zum Beispiel dreidimensional. Und dann hat der Astronaut einen Plan von der Höhle zum Beispiel. Oder von dem Krater oder was auch immer er braucht. Und das ist sozusagen der Vorteil, den wir halt bieten.
Spannend. Wie bist du denn persönlich zur Raumfahrt gekommen? Ne? Ich glaube, du hast Elektrotechnik oder mal studiert.
Ja, ich habe selber Elektrotechnik studiert. Ich bin Diplom-Ingenieurin noch, also ich bin ja schon vor einer Weile von der Uni ab und habe Hochfrequenztechnik studiert, Halbleitertechnik und Mikrowellentechnik. Das sind so meine Schwerpunkte, Photovoltaik. Und ich wollte aber schon immer in die Raumfahrt von Kind
auf. Oh, das kann man ja auch alles im All prima gebrauchen.
Genau.
Aber woher kommt der Wunsch dann da hier aus der Atmosphäre raus?
Von Kind auf schon immer. Ich wollte immer schon Mondmissionen machen. Ich wollte am liebsten das Science-Fiction, alles, was ich so aus den Science-Fiction-Sachen kennte. Ich wollte am liebsten in dieser Welt leben. Also geht es am besten, wenn man sie dann sich einfach schafft, indem man das einfach selber macht. Ja, und deswegen habe ich mir gewünscht, immer schon so ein Raumschiff zu bauen oder auf dem Mond zu landen und Mars und was nicht alles. Und wenn man in den 80er Jahren aufgewachsen ist, also da war ich ja noch ein Kind, aber da glaubte man immer noch an Marsmenschen. Da waren wir noch nicht so weit. Jetzt ist es halt anders, aber jetzt können wir die Marsmenschen werden.
Würdest du einer werden? Also Elon sagt so, wir bauen jetzt diese Kolonie unter dieser Kuppel. Wärst du bereit? Würdest du mitfliegen?
Ja, theoretisch schon. Also ich finde es schon spannend. Warum nicht? Also ich würde sofort irgendwo anders auch mal hinfliegen wollen. Es ist so schade. Also es ist auch wichtig, an unsere Erde zu denken, die zu schützen. Aber deswegen ist es umso wichtiger, eben zu erkunden und neue Erden zu schaffen und so weiter. Dass man halt nicht bloß dieses eine bisschen versucht, untereinander zu aufzuteilen und aufzuspalten und da zu kämpfen und alles weiter zu verschmutzen, sondern stattdessen irgendwo anders noch Leben aufzubauen und Leben zu schaffen und das Territorium einfach zu erweitern. Ja, das ist doch viel, viel schöner, als einfach hier, ja, keine Ahnung, zu zerstören weiter. Ja.
Verdammte Hacke, dass die Exoplaneten so weit weg sind, oder?
Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, der Mars bietet schon ein bisschen Potenzial. Ja, es dauert ewig, bis es soweit ist, aber man muss ja irgendwann anfangen. Ja? Deswegen, warum nicht wir? Und warum warten?
Aber wäre Terraforming, na gut, nicht Terraforming, aber wäre die Kolonie auf dem Mond nicht einfacher als auf dem Mars?
Ja, theoretisch. Also, naja, ich sag mal so, Mars hat immer noch mehr Gravitation, mehr Atmosphäre, was wichtig ist. Und das bietet der Mond einfach nicht. Und deswegen ist er sehr, also auch vor allem kein flüssigen Magnetkern. Das heißt, wir sind überhaupt nicht geschützt auf dem Mond. Vor Strahlung nicht, vor Temperaturen nicht. Der Mond bietet die extremsten Bedingungen, wenn man das so sich so vergleicht mit allen anderen. Deswegen sagen wir auch, unser Mondrover, wenn er das zum Mond schafft und da überlebt, dann überlebt er alles andere auch. Also deswegen ist Mars einfacher für den Menschen tatsächlich zum Leben. Ja.
Habt ihr auch schon Asteroiden im Blick, wo ihr euren Rover hinschickt?
Gerne, es sind ein paar, aber das ist noch ein bisschen weit weg. Also wir fokussieren uns, da ist es dann erstmal so eins nach dem anderen. Und deswegen, also wir sind froh, dass wir, wie wir vorankommen, dass wir erstmal, unsere erste Mission findet nächsten Monat statt. Da sind wir schon beim Orbit, wo wir die Mechanik testen mit der Exploration Company und der SpaceX-Mission. Dann ist die nächste Mission, die NASA-Mission, wo wir einen Satelliten bauen, der weiter wegfliegt als die meisten anderen Satelliten. Und da machen wir Strahlungsmessungen mit unseren Rovern. Da fahren wir mit der NASA, das ist eine NASA-Mission. Wir sind einer der ganz, ganz wenigen, also neben Airbus, glaube ich, haben wir als einzige so ein International Agreement bekommen, was unterzeichnet worden ist. Also wir reden jetzt nicht von irgendwelche Sachen zur NASA verkaufen, sondern echte Missionen gestalten. Und da haben wir das bekommen, dürfen Teil der Artemis 2 Mission sein, wo wir einen kleinen Satelliten mitfliegen lassen. Und Artemis 2, da fliegen 4 Astronauten mit. Also das ist die erste bemannte Mission zum Mond. Und die werden noch nicht landen und unser Satellit auch nicht. Aber er wird auf dem Weg dorthin ausgeworfen. Er wird einen extrem hohen Orbit um die Erde annehmen. Und sammelt unglaublich viele Daten für uns. Da sind
okay, aber das erklären wir uns. Ne? Also ihr baut Satelliten und Rover? Oder und wie hängt das zusammen?
Eigentlich wollten wir keine Satelliten bauen. Wir sind jetzt da reingeraten, weil wir dieses Angebot bekommen haben, das zu machen, weil wir einer der wenigen Unternehmen in Deutschland sind, die überhaupt sich mit dem Mond beschäftigen. Und weil das eine Mondmission ist, hat es DLR beschlossen, uns da sozusagen den Vorrang zu geben. Wir sind aber zum Teil Satellitenbauer, die jetzt bei mir arbeiten. Wir haben vorher alle schon in der Raumfahrt gearbeitet, haben diese kleinen Satelliten auch gebaut. Deswegen ist es jetzt für uns nicht ganz fern, diese Satelliten zu bauen. Es ist aber ein sehr spezieller Satellit. Er ist nicht die in nahem Erdorbit fahren, sondern gebaut für so einen Deep Space. Das heißt, er ist speziell gegen Strahlung geschützt, wird ein bisschen gehärtet dagegen. Und wir haben das unglaubliche Glück, mit so einem Team der NASA zu arbeiten. Woche für Woche Meetings mit denen zu haben, die mit uns zusammen diesen Satelliten durchgehen und Schritt für Schritt dorthin bringen, dass er das dann auch alles schafft.
Welche Daten sammelt er? Was macht er genau?
Der Satellit, der sammelt Strahlungsdaten vor allem. Er hat einen Dosimeter drinne, er hat Platinen drinne, die Single-Event-Messungen machen. damit halt wir gucken, welche Impacts sozusagen auf unsere Platinen stattfinden, auch später für die Mondmission. Und damit wir dann sowas wie, man nennt es auf Englisch Risk Mitigation, also dann dagegen vorgehen können, rechtzeitig auch jetzt schon feststellen können, was wann, wie passieren kann, welche Strahlungsmengen unsere Platinen aushalten, wie wir, also wir haben die halt so verschieden aufgebaut, dass wir dann später auch feststellen können, welche der Mechanismen passen, was ist die Gesamtstrahlungsdosis, wann ist sie erreicht und ja.
Interessant, zurück auf die Erde, wo steht ihr als Firma heute? Wie viele Leute habt ihr, wie schaut es mit Kapital aus, was ist quasi der Status quo bei euch gerade?
Das Thema, was wir machen, ist halt sehr abgefahren für viele, auch für Investoren. Deswegen haben wir sehr wenig Investments bekommen. Im Grunde für uns war es ein harter Weg dadurch. Trotzdem sind wir wahnsinnig schnell vorangekommen. Wir haben einfach gemacht, einfach weitergemacht. Wir haben unsere Missionen gegriffen, die Chancen, die Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Ich hatte mal das Glück, Matthias Maurer, den Astronauten, bei einer Messe zu treffen und konnte mit ihm quatschen. Und er hat uns zum Beispiel auch unterstützt, indem er gesagt hat, ey, ich baue da gerade die Luna Facility, das ist eine künstliche Mondlandschaft, wo die Astronauten auch trainieren, in Köln auf. Und da könnten wir Rover gebrauchen, so wie ihr die habt. Und dann hat er sie gekauft. Also das war zum Beispiel toll. Und so haben wir tatsächlich auch mal Kunden gewonnen, immer mehr. Und jetzt auch mal Aufträge oder vor allem, was ganz toll ist, jetzt die Förderung durch das DLR, durch das BMWK. Das war also ganz toll, wie am Ende, auch wenn das DLR anfangs gesagt hat, geht nicht, wir geben euch keine Finanzierung, wir unterstützen euch bei dem Slot, aber nichts weiter, nicht finanziell. Und doch, wie es dann möglich war, für diese Mission das dann alles hinzubekommen am Ende. Und ja, das sind so Sachen, die uns quasi auch ja am Leben gehalten haben und die Möglichkeit gegeben haben zu wachsen. Und weil wir nun mal sehr erfahrene Ingenieure sind, wir sind halt nicht straight out of university, sondern hatten alle schon Background in dem Bereich, haben wir sehr schnell unsere Technologien auch weiterentwickeln können. Also wir waren sehr schnell in der Lage, was zu präsentieren, einen Kundenkreis jetzt langsam aufzumachen. Und deswegen haben wir ja jetzt, der die Mondmission beantragt hat, ist ein amerikanischer Kunde zum Beispiel. Ja. Und da uns sogar leicht anzufangen zu positionieren, ist auch toll. Wobei es nämlich in Amerika unsere größten Konkurrenten gibt, die ähnliche Rover bauen wie wir. Und dennoch haben wir im Gegensatz zu denen diese Plattform geschaffen, wo dann der Kunde entscheiden kann, wie der Rover am Ende aussieht. Und damit sind wir sehr einzigartig. Und das weckt gerade sehr viel Interesse am Ende, ja.
Wo steht ihr in 3, wo in 5, wo in 10 Jahren? Optimistisches Szenario?
Also in 3 Jahren hoffentlich auf dem Mond. Ich würde so gerne diese Mission haben, dass wir sagen können, wir landen jetzt auf dem Mond. Deswegen, ich fokussiere mich drauf. Ich will das so gerne. Und in spätestens in 5 Jahren sind wir auf dem Mond und haben dann unsere entweder mindestens 1 oder vielleicht sogar 3 Rover da, die dann wirklich als Schwarm funktionieren. Und in 10 Jahren sind wir wirklich mit in dem Geschäft, mit dem Mining, mit ja weitere Missionen zum Mond, zum Mars, zum Asteroiden, dass wir da wirklich da schon mit einer der, ja, hoffentlich Big Player, aber zumindest einer der Player mit dabei sind, dass wir nicht untergehen, sondern dass wir tatsächlich es schaffen mit unserer Technologie, das auch groß zu werden, sehr groß zu werden.
Guter Plan. Aim high, reach high. Also gerade in der Raumfahrt erscheint mir das ein richtiges Motto, das richtige Motto zu sein.
Ja, ich muss auch sagen, als ich vor 2 Jahren noch gesagt habe, ich würde gerne mit der NASA zusammenarbeiten und so eine Mission machen, haben ja noch viele so ein bisschen das Ganze belächelt, so von wegen, du brauchst ein Agreement dafür, geht gar nicht. NASA ist Military Budget der USA, die dürfen gar nicht mit einem normalen Unternehmen aus Deutschland zusammenarbeiten, vielleicht Teile kaufen. Ja, das geht, aber nicht irgendwas, eine Mission starten. Und wir haben es jetzt, ja, 2 Jahre später. Und deswegen, man muss da schon ganz großen Willen zu haben und muss dafür kämpfen und die Möglichkeiten sehen, erkennen und ergreifen vor allem auch. Und das haben wir einfach gemacht die ganze Zeit.
Sehr gut. Lasst dich Skeptiker lächeln oder euch belächeln und ihr geht euren eigenen Weg. Super. Letzte Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, stelle ich natürlich auch dir, Irene. Welche Sprunginnovation, die jetzt nichts mit Raumfahrt zu tun hat, das muss aus einem anderen Bereich sein, wünschst du dir für das Jahr 2050? Du hast eben gesagt, dass du Kind der 80er bist, dann bist du also so um die 70 oder sowas. Welche radikale neue Innovation, Science-Fiction-Fan bist du ja eh, möchtest du dann in der Welt sehen?
In der ganzen Welt. Erstens, dass das mit Kernfusion mal endlich klappt, dass wir Green Energy haben.
Okay,
das
wollen wir alle.
Sehr ja. Wünschen.
Wunsch 1, jetzt musst du noch was Originelles sagen.
Und originell wäre eine andere Art von Antriebssystem. Wir sind so auf Verbrennung aus. Und jetzt haben wir Elektromotoren, aber ich würde mal gern andere Arten von Antriebssystemen sehen.
Was denn? Warp?
Ja, zum Beispiel ja, Plasma in irgendeiner Form oder ja, irgendwas Effizientes, dass man das dann auch besser benutzen kann und dass wir schneller uns transportieren können, auch meinetwegen sowas wie Warp zur Erde, aber irgendwas total Abgefahrenes an Antrieben.
Also wir werden auf jeden Fall was total Abgefahrenes brauchen, um es bis zum Exoplaneten zu schaffen,
genau.
Oder?
Richtig, definitiv. Deswegen, ich will das machen. Und vielleicht schaffen wir es auch durch diese neue Methodik von Kernfusion, Kombination mit Quantenphysik und so weiter, irgendwann mal so ein Antriebssystem zu entwickeln, was viel effizienter ist und ja, uns dann tatsächlich irgendwo hinbringt.
Alpha Centauri, wir kommen. Irene, ganz, ganz herzlichen Dank.
Danke auch. Hat Spaß gemacht.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt und wenn ihr uns eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Wie immer auch dir ganz herzlichen Dank, Max. In 14 Tagen, da kommt dann die nächste Episode und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.